Herzlich willkommen zu den Highlights des Großen Preis von Österreich in Spielberg. Und oh Gott, da waren einige dabei. Natürlich allen voran Lando Norris gegen Max Verstappen, das arbeiten wir auf. Wer hat Schuld? Gab es Schuldige? Wir analysieren das Ganze auf jeden Fall so objektiv wie möglich. Wir haben beide sehr starke Meinungen dazu, ihr bestimmt auch. Und das war aber natürlich nicht alles. Der Nutznießer war George Russell und der hat natürlich ein super Rennen abgeliefert, wäre aber nie so weit gekommen, wenn die beiden sich nicht gegenseitig abgeschossen hätten. Und er hat Lewis Hamilton an diesem Wochenende wieder mal im Griff gehabt. Woran es lag, das schauen wir uns auch kurz an. Wir schauen uns den heimlichen Held und Fastsieger an. Oscar Piastri, der hat ein super Rennen gefahren, so ein bisschen unterm Radar gewesen, aber fast hätte es noch geklappt mit dem Sieg. Und die wahrscheinlich Enttäuschung des Wochenendes, zumindest mal der Enttäuschte des Wochenendes, Charles Leclerc, der war richtig stark in Spielberg in den vergangenen Jahren. Aber dieses Mal war es ganz früh. Zappenduster, da hat auch ein bisschen was damit Piastri zu tun gehabt. Wir schauen es uns an. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Dave. Los geht's.
Jo, Dave, also ein Grand Prix, der die ersten 50 Runden ungefähr relativ zum Einschlafen war. Und für mich ging es dann gefühlt so richtig los, als die beiden Alpinen sich Zunder gegeben haben. Und das war ja ein hartes, sehr hartes Duell, aber weitgehend fair, würde ich sagen. Wie man es eigentlich macht, selbst wenn man sich quasi hasst wie diese zwei. Das haben sie tatsächlich sehr positiv eigentlich demonstriert. Und man merkt schon, ich hole jetzt so ein bisschen aus. Denn kurz danach, und natürlich gehen wir da ohne Umschweife drauf ein, gab es dann das heftige Duell zwischen Lando Norris und Max Verstappen. Und eigentlich auch nur in Anführungsstrichen, weil Max Verstappen einen recht langen Boxenstopp hatte mit 6,5 Sekunden. Fairerweise muss man auch sagen, vorher hätte es eventuell auch eine Strafe wegen Unsafe Release geben können in der Runde davor, also in der Boxenstopp-Runde davor. Und wieder, wie auch beim Mal davor, sind Lando Norris und Max Verstappen gleichzeitig in die Box gegangen. Also ja, richtig, richtig spicy. Und danach war der liebe Lando Norris ganz nah am Max dran. Und ausschlaggebend dann natürlich, Max Verstappen war auf gebrauchten Reifen unterwegs und Lando Norris auf neuen Mediums. Und die haben so richtig gut funktioniert.
Ah, okay. Wo fangen wir an? Ich muss erstmal ein bisschen runterkommen. Mein Puls ist immer noch ein bisschen hoch. Ich habe es gestern Abend geschaut, das Rennen. Da müssen wir mal vielleicht anfangen. Ich habe es nicht live geguckt, Wochenende ist meistens irgendwie Family Time und meistens sind wir irgendwie unterwegs. Ich habe zum Glück tatsächlich die Möglichkeit, das im Nachhinein zu gucken. Und Sebastian hat mir aber schon via WhatsApp geteased, so ey, super Rennen und freu dich drauf und episch und schieß mich tot und alles. Und wie du gerade gesagt hast, so die ersten 50 Runden dachte ich mir so, ja, wo denn? Was ist denn jetzt? Und genau, ich dachte nämlich dann auch, als die alpinen Piloten sich da angefangen haben zu behaken, so, oh, oh, da kracht's gleich und dann wird's richtig chaotisch. Aber so war es nicht. Es war ganz anders und ja, ich hatte beim Zweikampf der beiden, ja, Lando Norris gegen Max Verstappen, hatte ja sofort wieder Vibes hier von 2021. Ich habe mich genauso intensiv geärgert und ihr merkt schon, ich pausiere öfter mal, damit ich die richtigen Worte finde, damit unser Podcast hier auch jugendfrei bleibt. Also ich hatte richtig, richtig Wut im Bauch. Das fand ich richtig daneben, was da gelaufen ist teilweise. Und auch da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Ich glaube, wir sind uns einig, Sebastian. Der Hauptschuldige an diesem Ausgang dieses eigentlich sehr sehenswerten Duells ist schon Max Verstappen in unseren Augen. Ne? Er hat wieder wirklich den Miesepeter ausgepackt. Meine Theorie ist ja, der Kollege kann einfach nicht verlieren. Das ist natürlich Markenzeichen eines Champions, aber führt halt oft dann auch zu solchen Kurzschlussreaktionen, wie eben in Spielberg. Er hat Lando Norris mehrfach tatsächlich sehr, sehr hart verteidigt, muss man sagen. Lando Norris hat es links und rechts probiert. Er war schneller. Auch das hast du richtig gesagt. Die McLaren-Kollegen haben sich einen niegelnagelneuen Satz Mediums aufgehoben für den Schlussspurt. Ich denke, auch ohne den langsamen Boxenstopp bei Verstappen wäre es wahrscheinlich darauf hinausgelaufen, dass Lando Norris wieder mit 7 Meilen
Stiefeln aufholt
und gegen Ende des Rennens bessere Reifen hat und dann eine Attacke wagen kann.
Ja.
Durch den langsamen Boxenstopp war es halt schon früher soweit. Und ich denke, das spielt schon eine Rolle. Der langsame Boxenstopp hat Max Verstappen richtig gewurmt, auf jeden Fall. Er war sichtlich angefressen am Boxenfunk. aber auch vorher schon. Er hatte scheinbar Probleme auf dem Reifensatz vorher. Er war generell nicht zufrieden im Rennen. Also er lag eigentlich souverän vorne, aber irgendwas hat da nicht gestimmt. Ich denke, ja, diese negative Laune hat sicher eine Rolle dabei gespielt, dass er dann richtig, richtig die Ellenbogen ausgepackt hat gegen Lando Norris. Ja, magst du uns das nochmal aufdröseln, was wie gelaufen ist? Wollen wir die einzelnen Szenen durchgehen oder darf ich mich weiter in Rage reden? Ich trinke lieber einen Schluck Wasser.
Wir versuchen es mal ganz objektiv anzugehen. Also man kann natürlich eine Sache verstehen. Max Verstappen war frustriert, das ist verständlich. Der hat sich schon in der ersten Runde aus dem DRS-Fenster rausbuxiert. Musste auch erstmal schaffen. Also es war ist ja eine der kürzesten Strecken überhaupt im Rennkalender. Das zu schaffen bei einem vermeintlichen, ausgeglichenen Leistungsverhältnis zwischen McLaren und Red Bull, so ist man ausgegangen davor. Das war schon heavy, anscheinend funktioniert oder hat zumindest mal am Anfang mit den Reifen, die drauf waren am Start, der Red Bull in Verbund natürlich mit Max Verstappen, muss man immer dazu sagen, Sergio Perez gut, weiterhin woandersrum sehr gut funktioniert. Aber wir springen jetzt natürlich wieder dahin, wo wir uns gerade befinden, und zwar bei dem Duell. Vorweg, ja, ich sehe es auch so, Max Verstappen hat seine Strafe zurechtbekommen, er ist überhart gefahren und diese kleine Aktion am Ende dann noch, wo dann sich beide schon die Reifen aufgeschlitzt hatten und er dann trotzdem, wie wir so rum die Strecke geeiert sind, versucht hat oder effektiv ja auch Lando Norris ins Gras gedrängt hat. Also das war wirklich Max Verstappen, wie ich ihn auch nicht sehen will. Er ist ein unglaublich guter, starker Fahrer, aber er hat dann immer so in, wie hast du vorhin auch schon gesagt, bevor wir darüber gesprochen haben, bevor den Podcast, bevor wir auf Record gedrückt haben sozusagen, das ist seine größte Stärke, 90% der Fälle. Hilft ihm das unglaublich. Ja. Also man hatte ja wirklich die letzten 3 Jahre vor allem gesehen, wie weit es ihn noch nach vorne katapultiert im Vergleich zu Sergio Perez vor allem. Aber in 10% der Fälle oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, aber dann eben in solchen Fällen, da ist es auch oft seine größte Schwäche. Denn wenn er ein bisschen strategischer denken würde, und wir gehen gleich in die Analyse, wer was gemacht hat und so weiter und so fort, aber wenn er ein bisschen strategischer denken würde und da nicht so impulsiv wäre, dann hätte er zurückgesteckt, weil er ist meilenweit in der WM-Wertung vor Norris. Er kann bequem einmal sozusagen weniger Punkte mitnehmen, theoretisch, um dann strategisch sozusagen diese Punkte auf dem Konto zu haben. Effektiv hat er sie ja verloren und hat Glück gehabt, aus seiner Sicht, dass Norris eben komplett das Auto abstellen musste. Randnotiz übrigens, der hat seine 5-Sekunden-Strafe auch direkt noch abgesessen, bevor das Auto abgestellt wurde. Das heißt, der nimmt die nicht mit. Normalerweise, wenn die das nicht gemacht hätten, dann hätte er die im nächsten Rennen absetzen müssen. Da waren sie also auf Zack, die McLaren, Leute. Ja, das wichtige Info. Aber es war im Endeffekt so, nachdem Lando Norris aufgeschlossen hat, die erste Attacke, die erste richtige Attacke, die ist gleich mal daneben gegangen. Er ist innen, wollte in der ersten Kurve innen an Max Verstappen vorbeiziehen. Das hat nicht so funktioniert, denn er hat sich verbremst. Und hat Max Verstappen dadurch, natürlich nicht mit Absicht, aber hat ihn weit geschickt. Musste dann natürlich die Position zurückgeben und das hat er auch gleich gemacht. Dann hat es kurz so ausgeschaut, als ob er sich so einen Bremsplatten eingefahren hätte, beziehungsweise als ob er nicht ganz so schnell wieder aufholen konnte, aber dann nach 2 Runden war er wieder dran, ich glaube es waren 2, und hat die nächste Attacke gefahren und dann ging es sozusagen los. Insgesamt waren es ja 4 Manöver, also 4 Schlüsselmanöver, würde ich mal sagen, wo er es versucht hat. Und das erste haben wir jetzt aufgedröselt, also da hat sich Norris definitiv verschätzt. Für mich einfach ganz normal ein Racing-Incident. Da war natürlich klar, die beiden werden hart miteinander kämpfen, aber die Vorfreude war natürlich groß, auf was da so kommen mag. Dann beim zweiten Manöver, was war dann los, Dave?
Beim zweiten Manöver, jetzt hast du mich kalt erwischt, wo waren wir? Das erste, da hat er Verstappen weit geschickt, hat sich zurückfahren lassen, korrekt. Ich glaube, beim zweiten Manöver hat er es außen probiert, war das das? War das schon das, wo klar war, dass Lando Norris eine schwarz-weiße Flagge bekommen hat wegen Track Limits? Ich glaube, das war das, ne?
Das war das. Und dann hat der Verstappen ihn absichtlich weit geschickt. Das ist halt, also auch wirklich so, dass er Streckensequenz verlassen musste.
Das hat man den Verstappen ja sicher sozusagen gesagt, dann, Achtung, Lando Norris kriegt gleich eine Strafe, wenn er nochmal die Strecke verlässt.
Was macht Verstappen natürlich? Hat er gesagt bekommen.
Macht außen auf, lädt ihn ein, da zu überholen und schickt ihn dann so weit raus, dass er natürlich mit allen 4 Reifen rausfährt. Ja. Also,
ich meine, klar, das ist natürlich, wahrscheinlich hätte, ich bin mir nicht mal so sicher, Alonso hätte es vielleicht so gemacht, sonst würden mir jetzt nicht viele Fahrer einfallen, die sowas strategisch irgendwie einbauen in ihre Manöver. Bei einem Verstappen wundert es einen nicht, dass er Leute weit schickt. Das hat er schon oft gemacht. Davon kann man halten, was man will. Es ist oft eine Grauzone, in der er sich befindet. Er macht es auch oft sehr geschickt. Und Andrea Stella, der Teamchef von McLaren, da gehen wir auch gleich später noch drauf ein, der hat vehement auch eine Regelanpassung gefordert. Da war auch nicht der Einzige. Denn das Ding ist, Verstappen bewegt sich ja größtenteils innerhalb des Reglements, wenn er sowas macht. Aber objektiv gesehen ist es natürlich was Überholen fast unmöglich macht, weil wenn du auch mit Moving Under Braking, was dann sozusagen dann als er ihn weit geschickt hat, ja effektiv passiert ist. Ne? Erstmal hat er mehr als einmal sozusagen die Linie gewechselt, bevor ins Bremsmanöver gegangen sind. Das ist eigentlich auch schon nicht erlaubt. Und dann hat er sich noch bewegt, als er sozusagen in dem Bremsmanöver drinnen war und hat dann eben Norris aus dieser Kurve rausgeschickt. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Das hat Lando Norris ja auch
kritisiert, wenn ich da jetzt muss man auch einhaken darf. Er hat es sofort gesehen. Es ist ja so, es gibt diese Regel, dass man sich halt für eine Seite entscheiden muss und dann dabei bleiben muss, damit es eben keine schlimmen Auffahrunfälle gibt.
Richtig.
Die haben ja wirklich Riesentempo da drauf.
Genau.
Und nicht zuletzt wegen Max Verstappen wurden diese Regeln ja wirklich verschärft vor einigen Jahren, weil er das eben immer wieder gemacht hat damals. Und Lando Norris hat er sofort gecheckt. Ja? Er hat sich beim ersten Überholversuch für eine Seite entschieden und auf der Bremse ist Max Verstappen dann in diese Richtung gezogen. Also hat diese Lücke zugemacht nach dem Bremspunkt. Das ist immer das Entscheidende. Ne? Und das kann halt nicht sein. Man kann sich nicht für eine Seite entscheiden und dann auf der Bremse, wenn quasi keinen Spielraum mehr gibt, auszuweichen. Und das war ja dann letztendlich auch in letzter Konsequenz der Unfallgrund. Wenn man einfach nicht mehr ausweichen kann, dann nochmal die Spur wechseln oder die Richtung. Und das geht aber nicht. Geht nicht.
Das Wichtige ist ja, ihr müsst wissen, also wenn ihr es nicht eh schon wisst, Formel-1-Autos haben kein ABS. Das heißt, wenn die bremsen, dann blockieren die Bremsen. Ja? Also du kannst nicht bremsen und lenken gleichzeitig. Beziehungsweise du kannst es, indem du lupfst und dann halt, ne? Verstappen macht es eigentlich ganz geschickt, indem er im Prinzip vorher, und das ist eben das Graubereich-Ding, was man halt sagt, also er leitet sozusagen das so ein bisschen ein, in die eine Richtung sich zu bewegen, macht dann keine großen Lenkbewegungen mehr, ändert effektiv aber sozusagen im Vorgang noch die Richtung, in die er sich eigentlich nicht entschieden hat. So. Und jetzt haben natürlich viele in Social Media gesagt, okay, Lando Norris ist uns unsympathisch geworden, weil er so viel rumheult. Wird ja auch immer schnell gesagt, die Leute heulen rum. Kann man natürlich so sehen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr in einem Geschoss, in einer Rakete auf Rädern sozusagen sitzt, ja, könnt dieses Auto innerhalb von 100 Metern, und das ist ziemlich genau die Strecke, 100 Meter, von 340 km/h auf ungefähr 100, 150 oder 80 oder was auch immer, je nachdem, wie die Kurve halt dann ausschaut, und die ist sehr langsam, die Kurve, über die wir da reden, runterverzögern. Da ist nicht viel Spielraum irgendwie noch auszuweichen, außer wenn du natürlich geradeaus fahren willst, und das will natürlich keiner. So, das ist die eine Sache. Was auch noch wichtig ist, ziemlich komplexes Thema gerade, aber ich hoffe, ihr könnt uns folgen, ist das Thema Track Limits. Das Thema Track Limits, weil wir befinden uns ja jetzt bei dem Manöver, wo sich Max Verstappen sozusagen dazu entschieden hat, Norris weit zu schicken und ihn dann sozusagen in diese Überschreitung der Track Limits gezwungen hat. Und effektiv ist ihm das auch angerechnet worden. Dann hatte er die Strafe. Und das ist ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass der zuständige Rennleiter sehr, sehr streng ist. Ja, also bei ihm ist es so, er vertritt die Meinung, es ist völlig egal, wie es aussieht, ja, ob du da jetzt absichtlich oder innerhalb von so einem Fighting-Manöver irgendwie rausfährst. Wenn die Reifen dem Reglement entsprechend die Strecke verlassen, alle vier Reifen, dann ist es eine Track-Limit-Überschreitung. Dann gibt es eben
Track-Limit. Ist aber auch richtig so. Das ist eine binäre Geschichte. Es gibt eine Grenze, wenn man die überfährt, ist man halt drüber, fertig.
Genau.
Aber der Oscar Piastri auch im Qualifying übrigens zum Verhängnis, ne? Aber da kommen wir später noch drauf.
Richtig. Wo jetzt aber der Teamchef von McLaren zum Beispiel, und da würde ich jetzt auf jeden Fall mal sozusagen diesen kleinen Exkurs machen, weil es wirklich gut reinpasst. Und zwar Andrea Stella. Der hat natürlich auch viel zu sagen gehabt in den Interviews danach, ist ja auch völlig klar. Und er hat zu den Track Limits gesagt, es sollte eben nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken geben. Er hat gesagt, wenn es ein Track Limit gibt, weil du versuchst jemanden zu, also eine Track Limit-Strafe, effektiv hat er damit gemeint. Wenn es eine Track Limit-Strafe gibt, weil du versuchst jemanden zu überholen und deine Räder blockieren, dann frage ich mich, sagt Andrea Stella, welches Racing wir haben werden. Denn dann wird niemand einen Überholversuch starten, weil er dann denkt, dass es ihn einen seiner drei Joker kostet. Also wir wissen ja, dreimal darfst du die Track Limits überschreiten. Lando Norris hatte zu diesem Zeitpunkt schon dreimal die Track Limits überschritten. Viertes Mal bedeutet Strafe. Ja, und er sagt eben
und
jetzt...
Und jedes Mal danach auch Strafe direkt. Dann gibt's
richtig,
keine Joker
also
mehr,
fünftes ja. Mal, sechstes Mal immer on top nochmal 5 Sekunden. Ja. Und er sagt, wir wollen einen Unterschied zwischen echten Track Limits, bei denen man sich einen Vorteil durch die Ideallinie holen will. Das wäre jetzt zum Beispiel bei Oscar Piastri Qualifying gewesen, in solchen Situationen. Und Track Limits, die einen Vorteilsverlust bringen, weil man abgeflogen ist durch ein Rennmanöver, an dem wir alle Spaß haben, sagt er noch zusätzlich. Also dafür sind wir hier, weil es das Racing ist, das wir lieben. Natürlich sagt er das jetzt auch so ein bisschen blumiger, weil es ihm natürlich, wenn er jetzt sagen würde, wir sind jetzt sauer und Max Verstappen soll jetzt verdammt nochmal eine Strafe bekommen, wenn er so weiterfährt, da kommt er natürlich nicht weit. Wenn er natürlich das dann so verpackt, dass es dem Racing gut tut, womit er ja aber auch nicht Unrecht hat, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass sich die FIA das Ganze nochmal anschaut. Ein Satz noch dazu. Es ist ja selbst für Max Verstappen-Fans sicherlich nicht in dem Sinn, dass Max, und das haben ja auch einige Experten schon gesagt, sich durch seinen Übermut dann da ins eigene Bein schießt, was er effektiv gemacht hat. Also es hat ihm ja nichts gebracht. Wie gesagt, wenn er ein bisschen cleverer agiert hätte, ein bisschen strategischer, dann hätte er den Norris vielleicht mal vorbeiziehen lassen können oder vielleicht noch, wahrscheinlich hätte er den schnell nicht mehr gehabt, Norris war wirklich sehr viel schneller. Aber dann gibst du das halt mal auf, so denkt er aber nicht. Aber für uns Zuschauer ist natürlich auch blöd, weil dann hast du die zwei aktuell besten Fahrer oder zumindest besten Fahrer-Autokombinationen und du willst ja idealerweise bis zum Ende kämpfen sehen. Ich meine, da waren ja noch ewig viele Runden zu fahren, das wäre super gewesen, vielleicht der beste Grand Prix des Jahres deswegen, ist halt nicht so gekommen. Ja, jetzt haben wir ein anderes Outcome, naja.
Aber lass mal den Bogen schlagen. Wir schulden den Zuhörern, Zuschauern noch zwei Manöver.
Zwei Manöver,
Manöver.
Genau.
Genau. Beim dritten hat Max Verstappen dann die Tür innen offen gelassen. Norris fühlte sich eingeladen, wollte das ausnutzen. Ist dann natürlich so gekommen, dass Max Verstappen seinerseits außen die Strecke verlassen hat und auf der auf dem Gas geblieben ist natürlich. Er hat dann jenseits der Strecke seinen Platz behalten, sich dadurch einen Vorteil verschafft. Was normalerweise sofort bedeutet, alles klar, du musst den hinterherfahren vorbeilassen.
Ja.
So wie es Lando Norris wenige Runden vorher auch ihm gegenüber getan hat. Ja, macht der Max Verstappen aber natürlich nicht. Stattdessen meckert und mosert er wieder am Funk rum. Und eine Runde später kam es dann dazu. Übrigens hatte, glaube ich, also kannst mich gerne korrigieren, wenn ich mich da täusche, die Geschichte um Lando Norris war noch nicht durch, dass er eine Strafe kriegt. Es wurde von der Rennleitung erstmal zur Kenntnis genommen und wurde untersucht zu dem Zeitpunkt, aber es war nicht, zumindest noch nicht offiziell,
es
dass
es
eine 5-Sekunden Strafe gibt.
Ja.
Ne? Aber es war eigentlich klar, dass er die kriegen muss. Ja. Okay.
Ja.
Na ja, gut. Und dann das letzte Manöver, wo es dann gekracht hat, da darfst du uns gerne was erzählen.
Ein Wort noch zum dritten Manöver. Ja. Meine persönliche Meinung ist, dass Lando Norris das auch ganz bewusst so ein bisschen provoziert hat. Der hatte natürlich einen unfassbaren Überschuss. Also der Reifen in Verbund mit dem DRS hat ihm da unfassbar Vorteile gebracht. Natürlich vor allem auch, weil es drei DRS-Zonen gibt. Also da ist er direkt dann immer dran gewesen. Kurve 3 war eigentlich die beste Option für ihn. Auf jeden Fall, das hat viel reingespielt und ich glaube, bei dem dritten Manöver hat er auch direkt danach markiert, hat dann gesagt, hey, jetzt muss er aber die Position zurückgeben. Und er hat ja auch recht. Also ich meine, wenn er das vorher gemacht hat, da gab es ja auch keinen Grund für Max Verstappen, sich in der Hinsicht zu beschweren, dann okay. So. Und
macht Max Verstappen halt nicht.
Das hat er nicht gemacht,
eine solche Schweinerei einfach.
Max Verstappen hat übrigens genau nach dem Manöver, ich will zum Gottes Willen nicht auf Max Verstappen ohne Ende einprügeln, er ist wirklich Top-Fahrer.
Doch,
ich
schon.
Du schon, ja. Ich bin jetzt mal so ein bisschen die Stimme der Vernunft sozusagen. Er hat dann danach einen Funkspruch abgesetzt nach dem dritten Manöver und gesagt, he was dive-bombing me, also ich mache hier gleich noch das 1:1-Zitat, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, im Boxerfunk, that's not how you overtake, that's not how you race. Und dann in dem Moment dachte ich mir, okay, bei aller Liebe, Max Verstappen, du fährst spektakulär und wir schauen dir gerne zu, ja, aber das ist eins deiner Trademark-Manöver, dass du Leute divebombst und oftmals machst du das ja auch super, super gut, ja, also er ist wahnsinnig gut darin, super spät zu bremsen und dann irgendwie noch die Kurve zu bekommen und meistens auch den Kontakt noch zu vermeiden, aber auch oft deswegen, weil die Leute nachgeben. Das war mit Hamilton 21 ja. oft der Fall. Und wenn es dann halt Leute gibt, die nicht mehr nachgeben, weil du Max Verstappen dann halt wirklich mit allen Mitteln bekämpfen musst, dann kracht es halt auch oft. Und das ist halt ein bisschen schade, weil das andere Fahrer auch wirklich gut hinbekommen. Und Max Verstappen hat das nicht immer nötig. Also klar, es gibt so Momente, da kann ich das auch verstehen, wenn man mal wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs ist. Ja, also das war das und dann kam das vierte Manöver und da war dann eben Sense für beide, beziehungsweise halt zumindest mal was der Rennsieg angeht. Und da ist dann, Lando Norris dann wieder außen praktisch hat es versucht oder sich da auch vielleicht schon mal außen vorzubereiten, dann praktisch mit mehr Speed, mit einem Schwung auf die nächste Gerade zu kommen und dann in der Kurve darauf in einer noch besseren Position zu sein. Sei es wie es will, Max Verstappen hat ihn da auch wieder ein bisschen weit geschickt. Lando Norris ist nach rechts gefahren, hat sich und auch Max Verstappen dann den Reifen aufgeschlitzt. Bei Max Verstappen müsste es eigentlich der linke Hinterreifen gewesen sein, genau. Und das kann man jetzt auch bewerten, wie man will. In der Summe würde ich sagen, definitiv Max einfach zu unnachgiebig, aber auch Lando Norris sehr, sehr sturköpfig. Würde tendenziell aber sagen, Max Verstappen hat einfach wieder mal übers Ziel hinausgeschossen. Und was dann aber wirklich, wirklich nicht mehr ging, und bis hierher ist es wirklich Auslegungssache, man kann da ein bisschen, also teilweise Auslegungssache, man kann auch wohlwollend sein und sagen, okay, Max Verstappen, Graubereich halt ultra hart gefahren und so, im Rahmen des aktuellen Regelwerks kann man das vielleicht durchgehen lassen, aber direkt danach, ist ja Lando Norris ein bisschen schneller gewesen, wollte an ihm vorbei, auf der inneren Seite des Tracks, also da, wo es jetzt dann praktisch auf die nächste Gerade ging, und Max Verstappen zieht mit kaputtem Auto nach rechts und drängt ihn ins Gras. Und da denke ich mir wirklich, also manchmal gehen bei ihm wirklich alle Lichter aus. Da denkt er auch nicht mehr. Und dafür, meiner Meinung nach, dafür müsste es wirklich noch irgendwie eine Gridstrafe oder irgend sowas in der Richtung geben, dass es ihm mal einen Denkzettel verpasst. Weil das sind ja auch Autos von hinten gekommen. Wenn dann was passiert, irgendeiner quer steht. Und ich meine, wenn da bei beiden Autos ein Reifen kaputt ist, die können sich ja auch mal völlig unvorhergesehen drehen. Das ist so ein Formel-1-Ding, so ein Formel-1-Auto. Das ist auf absolute Bodenhaftung und Grip ausgelegt. Aber wenn irgendein Teil nicht mehr richtig funktioniert, ist das teilweise nur noch Lotterie. Also das ging einfach nicht. Ja,
schwierig. Also tatsächlich, gerade das Manöver, das du jetzt noch zum Ende angesprochen hast, hat mich auch tierisch aufgeregt. Aber tatsächlich bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob das böse Absicht war. Es könnte auch so sein, dass er einfach wirklich rechts einfach von der Ideallinie runterfährt und gar nicht mehr in den Rückspiegel guckt. Er kämpft da mit seinem beschädigten Auto und ich glaube, er
wollte einfach sein,
von der Ideallinie runter. Lando Norris, sein Auto war zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen fahrtüchtig. Der Platten
sah
kam
auch so aus,
ein paar Meter später. Ja, ich glaube, er war dann auch, also er wollte dann halt rechts vorbei, klar, da ist ihm dann der Platz ausgegangen, ist dann aufs Gras und naja, wir wissen, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich das einzige Manöver, wo ich noch ein bisschen revidieren würde, meine ganze Aufregung, aber
schwierig,
alles andere, was du
sehen
vorher
können,
genannt hast, ja, und auch dieses permanente Gemecker am Funk so, du hast es auch schon angesprochen, er beschwert sich dann darüber, dass ihn andere überholen wollen, Alter. Du bist halt nicht immer der Schnellste, ja. Es kann halt sein, dass an einem Tag mal dein Auto schlechter geht als die anderen. Und dann musst du auch die drei Gehirnzellen noch irgendwie einschalten und sagen, alles klar, stecke ich halt mal zurück und hol im Sinne der WM halt mal einen zweiten Platz. Dieses Kalkül hat er halt wirklich überhaupt nicht. Und da hast du ja schon gesagt, also ganz, ganz vorher, vor vielen Minuten, diese Episode wird eh schon wieder lang, dass das bei Max Verstappen so ein bisschen System hat, also das ist so, wie ich es rausgehört habe bei dir, und dem muss ich natürlich total zustimmen. Es gibt ja auch wirklich andere sehr, sehr erfolgreiche große Piloten in der Geschichte der Formel 1, die auch sehr kompromisslos und hart waren. Klar, Michael Schumacher natürlich, Senna, wissen wir ja alle, aber bei denen waren diese überharten oder unfairen Aktionen, muss man ja so sagen, waren da teilweise schon eher so ein Ding, dass man sagt, das war halt irgendwie ein Kurzschluss, ja, so eine Kurzschlussentscheidung in Bruchteil einer Sekunde einfach, ja, wie du es vorher schon gesagt hast, die Lichter kurz ausgegangen irgendwie. Ich habe das Gefühl, bei Max Verstappen ist es so ein Default-Zustand, ja. Wenn es irgendwie nicht nach seiner Pfeife läuft, verfällt er in so einen Instinktzustand und rammt dann einfach alles von der Straße, was ihm irgendwie gefährlich werden könnte, so jetzt überspitzt formuliert natürlich. Und das kannst du halt nicht machen. Das geht einfach nicht. Und ich muss auch Andrea Stella dann natürlich beipflichten, ist dieser ganze Konflikt oder diese überaggressive Fahrweise von Max Verstappen wurde vielleicht 2021 schon ja, nicht so ganz richtig gemanagt, nicht genug bestraft und dementsprechend macht er das heute nach wie vor so. Aber diese Zitate wolltest du da sicher noch eingehen, oder? Da hast du noch was im Petto.
Ich habe noch ein bisschen was im Petto. Also Andreas Stelle hat ja ziemlich viel, wie gesagt, von sich gegeben und einiges davon würde ich auch, also das meiste davon würde ich komplett unterschreiben. Ihm geht es halt wirklich darum, dass man jetzt ein bisschen Klarheit hat. Er hat auch gesagt, es ist auch so ein bisschen, er hat auch den Rückblick auf 2021 gemacht, ja, als Max Verstappen und Lewis Hamilton auch natürlich sehr, sehr hart sich duelliert haben. Und da gab es einige zweifelhafte Aktionen, natürlich von beiden. Also es war natürlich jetzt nicht alles nur Max Verstappen, oftmals aber schon, ja, muss man auch fairerweise sagen. Und er hat gesagt, der damalige Rennleiter Michael Masi, der hätte damals schon das anders angehen müssen. Er hat gesagt, Andreas Stella, der Teamchef von McLaren, das Problem ist, wenn man diese Dinge nicht richtig angeht, dann werden sie zurückkommen und heute sind sie zurückgekommen, weil sie in der Vergangenheit nicht richtig angegangen wurden. Als es einige Kämpfe mit Lewis gab, die härter bestraft hätten werden müssen und sobald man Wettbewerb oder eine Form von Ungerechtigkeit zulässt, dann eskalieren solche Dinge, hat er gesagt. So, was jetzt super interessant ist, ausgerechnet Toto Wolff, ja, der damals, also Lewis Hamilton hat das Ganze ja oft sehr, wie soll ich sagen, neutral hingenommen, ja. Toto Wolff ist sehr oft aus Haut gefahren. Ausgerechnet Toto Wolff hat übrigens jetzt gesagt, ich denke nicht, dass man diesen Schluss ziehen kann, was dieses Zitat jetzt von Andreas Stelle angeht, sondern das ist schon so lange her und wir sind heute in einer ganz anderen Situation. Ich glaube, er, damit ist Max Verstappen gemeint, auch. So, dann hat er gesagt, es gehören immer zwei dazu. Ich muss mir das noch anschauen, aber ich würde das jetzt nicht als große Konsequenz daraus sehen, dass es 2021 nicht gut gemanagt wurde. Ich glaube nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ja, also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, als ob der gute Toto Wolff schon seine schützende Hand über Max Verstappen legt, den er ja gerne nächstes oder übernächstes Jahr spätestens bei Mercedes sehen will. Das ist
auch
recht deutlich. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, Verstappen wird 26 für Mercedes fahren. Was ich übrigens, und das jetzt mache ich noch endlich den Schwung zu Russell. Eigentlich die perfekte Überleitung. Was ich mir allein schon deswegen gerne anschauen will, weil Russell aktuell der leistungstechnisch Mercedes-Fahrer Nummer 1 ist. Ich ging gleich ein bisschen drauf an. Es hat natürlich einerseits mit seiner lupenreinen Leistung zu tun. Der Mercedes selber ist in diesem Fall nicht konkurrenzfähig gewesen, um aus eigener Kraft um Platz 1 zu fahren oder 2. Aber ich würde so gerne Max Verstappen, wenn Lewis Hamilton weg ist, mal gegen Russell fahren sehen, weil Russell aus meiner Sicht, ich sehe nicht, dass Hamilton extrem abgebaut hat. Vielleicht ein bisschen, man weiß es nicht, ich kann es ganz schwer einschätzen, aber wenn ich glaube, Russell ist so nah dran, einer der besten Fahrer in diesem Grid zu sein, und das wäre der Lackmustest par excellence, wenn ein Max Verstappen als externer Teamkollege werden würde. Also das würde ich mir wirklich so gerne anschauen, wie die zwei miteinander kämpfen und im Vergleich abschneiden. Das wäre richtig spannend.
Ich schüttle entschieden den Kopf. Also ich würde es mir auch wünschen, da bin ich ganz bei dir, aber ich wette alles in der Welt, wenn Max Verstappen zu Mercedes kommt, wird er nicht neben George Russell da sitzen. Russell hat nur noch nächstes Jahr einen Vertrag und ich denke, die Weichen Richtung Antonelli sind schon so dermaßen gestellt bei Mercedes. Wenn, dann fährt
wäre
Verstappen
schade
gegen Antonelli da bei Mercedes und George Russell guckt in die Röhre. Also denke schon, wenn Verstappen wechselt, dann wird es so kommen.
Na gut, aber in die Röhre hat er nicht geguckt bei diesem Mal, der liebe George Russell, sondern er war der Triumphator, der lachende Dritter. Er hat wirklich ein super Wochenende hingelegt mit dem Material, das er hatte. Er hat dann auch wieder mal den lieben Lewis Hamilton weitgehend im Griff gehabt. Man muss eine Sache noch dazu sagen. Hamilton hat seinen zweiten Stint mit harten Reifen gefahren. Die haben, waren 0,3 bis 0,6 Sekunden pro Runde langsamer als das, was Russell zur Verfügung hatte. War dann da schon irgendwie weg, hatte am Anfang die Position, die er zurückgeben sollte gegenüber Sainz. Das war ja irgendwie auch nicht ganz klar. Das haben die mehr oder weniger präventiv gemacht. Ob es da zwingend eine Strafe gegeben hätte, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das inzwischen schon glasklar raus ist. Das war ein Faktor und definitiv auch, weil er sich den Unterboden ein bisschen dabei angehauen hat. Soll aber natürlich nicht heißen, dass jetzt das der Grund war, warum er hinter Russell angekommen ist. Also ich glaube, dass unabhängig davon Russell auch vor ihm geblieben wäre in dem Rennen. Und auch in der Qualifikation ist es ja auch mal wieder so gewesen, dass George Russell immer wieder schafft, die schnellste Runde dann hinzuhauen, obwohl Hamilton jedes Mal super nah dran ist. Und es gibt eine Statistik, vielleicht blende ich die auch gleich ein, die zeigt glasklar. Also es sind, glaube ich, inzwischen 10-1 Qualifyings, die Russell diese Saison für sich entschieden hat. Also eigentlich ultra klar, wer da die Nummer 1 ist auf dem Papier. Aber wenn man sich dann mal den durchschnittlichen Abstand anschaut, ihr werdet ihn gleich hier eingeblendet bekommen, der ist so gering. Der ist so gering. Also die sind wirklich eigentlich fast auf Tausendstel-Ebene gleich schnell. Also es ist Wahnsinn. Nichtsdestotrotz musst du das aber natürlich schon mal schaffen, das irgendwie konstant so durchzuziehen. Also so will der Geist von Russell wegnehmen. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass er noch, wenn er sich jetzt noch die letzten Prozentpunkte holt, auch einer der wirklich ganz, ganz Großen im aktuellen Fahrerfeld ist und sich dahin entwickelt. Weil das Einzige, was ihm wirklich fehlt, ist ein bisschen besseres Auto, ja, damit er ganz vorne ständig mitkämpfen kann und noch diese Coolness. Da hat er so ein bisschen Verstappen-Anschlüge auch teilweise. Da fehlt ihm dann so ein bisschen die rationale Ader. Und ganz so auf dem fahrerischen Level wie Verstappen ist er dann natürlich jetzt auch noch nicht. Ne? Also ja, aber hier Glückwunsch von der Seite natürlich auch an George Russell. Hat das
auf jeden Fall
schon verdient, auch wenn es natürlich glücklich war.
Ja. Ja, glücklicher, aber verdienter Sieger natürlich. Also er war ja immer am Start. Er war immer zur Stelle, ja, das ganze Wochenende eigentlich über. Und wir dürfen nicht vergessen, es war ein Sprint-Wochenende. Wir reden jetzt hier schon seit einer guten halben Stunde eigentlich ausschließlich über den Grand Prix am Sonntag. Ja. Aber es gab ja durchaus auch noch andere Sachen, über die man reden könnte. Weiß nicht, in welchem Umfang wir das jetzt noch tun werden. Aber
in den Fahrerwertungen sicherlich. Ja.
Ja, mit Sicherheit. Wo wir beim Sieger sind, dürfen wir die anderen Piloten auf dem Treppchen nicht vergessen. Ja. Die ja, haben das auch nicht zufällig erreicht. Die waren auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnten natürlich profitieren von dem Unglück da vorne. Und ganz kurz noch zwei Sätze dazu. George Russell hat das ja ein bisschen vorhergesehen. Ne? Er hat ja schon nach dem Sprint, wo eigentlich ja schon so die Uraufführung dieses Duells Verstappen-Norris stattgefunden hatte. Also da gab es ja auch schon das ein oder andere Manöver. Und tatsächlich danach hat George Russell gesagt, ja, er guckt sich das Rennen mal an hinter den beiden. Wenn die sich wieder in die Quere kommen, dann will er da abstauben. Und genauso kam es dann tatsächlich auch. Also Wahrsagerqualitäten hat der Kollege auf jeden Fall.
Nicht schon zum ersten Mal übrigens, nicht zum ersten Mal. Sehr gut. Schon nicht unclever, ja. Ja, Oscar Piastri,
Carlos Sainz.
Oscar Piastri vor allem. Also der war ja am Ende unter 2 Sekunden hinter dem Sieger George Russell. Und für mich eigentlich sowas, so das Entertainment anging eigentlich, also natürlich nach jetzt dem Duell Norris gegen Russell, aber so über die komplette Renndistanz eigentlich so der Fahrer, der am meisten mir Spaß gemacht hatte. Der hat ja einen Trademark-Move an diesem Wochenende gezeigt. Er ist immer wieder, du weißt vielleicht, wie die Kurve heißt, außen ran, hatte die Leute überholt im Rennen. Muss gleich mal nachschauen.
Turn 6, die Linkskurve.
Turn 6 ist, Fall Turn 6. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Namen hat, aber auf jeden Fall
da, wo er ausgangs im Quali eben seine Zeit aberkannt bekommen hat, oder?
Ja, vielleicht
oder
hat er dann ein bisschen geübt, wie weiter,
Millimeter draußen.
Ja, wie weit er da rausgehen kann, hat er vielleicht da schon geübt, weiß es nicht. Ja. Aber wirklich stark hat sich dann den Sainz noch gekrallt, kurz vor Schluss, hat spektakuläre Rubbelmanöver gezeigt und wäre wahrscheinlich auch wesentlich weiter vorne gelandet, unabhängig davon, wenn er am Anfang nicht schon mit Leclerc kollidiert wäre, weil das hat ihm natürlich auch ein bisschen Probleme bereitet. Leclerc natürlich viel mehr. Da sollten wir vielleicht jetzt auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, denn kurz noch.
Der ewige Pechvogel.
Piastri hätte ja vielleicht sogar gewinnen können, wenn er dieses Problem nicht gehabt hätte.
Definitiv.
Aber das hätte Leclerc sicherlich nicht geschafft, dafür war der Ferrari einfach zu schwach. Aber für den war es natürlich eine Katastrophe. Der hat die letzten 2 Jahre immer wieder, 22 und 21, war er ultra stark. Letztes Jahr war es ja so ein bisschen problematisch, weil da hatten wir ja diese Regeneskapaden, da war er völlig neben sich gestanden. Mhm. Aber der hat sich, hat er auch vorher gesagt, vor dem Wochenende, vor dem Rennen, er rechnet sich Chancen aufs Podium aus und dann gleich in Runde 1 Frontflügel oder Nase kaputt, musste dann in die Box, neue Nase dran und ist da insgesamt 4-mal an der Box gewesen. Hat es dann aber immerhin noch geschafft, sich irgendwie ins Ziel zu retten.
Elfter war am Ende, glaube ich.
In die Punkte sogar noch, ja.
Naja, das war ja das Ziel. Also irgendwann am Boxenfunk hieß es, ja, also
glauben, dass er noch in die Punkte kommt.
Unsere Vorhersage sagt, du kannst es noch in die Punkte schaffen, mach weiter. Und kurz darauf haben sie nochmal gestoppt. So, fand ich echt ganz, ganz merkwürdig. Aber gut, irgendwas war an dem Auto definitiv nicht okay. Auch im Quali ja schon. Charles Leclerc wieder mit großem Pech. Da ist er vor der entscheidenden Runde, ist er sein Motor kurz ausgegangen. Er hat ihn dann wieder zum Laufen bekommen, aber durch die Verzögerung von einigen Sekunden hat er es dann nicht mehr rechtzeitig über die Startziellinie geschafft und konnte seine letzte gezeitete Runde nicht mehr setzen. Also es lief halt vorne und hinten wieder wirklich alles gegen Charles Leclerc. Irgendwie zieht er das Pech magisch an. Aber für seinen Teamkollegen lief es besser. Carlos Sainz war das ganze Wochenende eigentlich schon deutlich vor Leclerc, auch vom Tempo her. Ne? Jetzt mal Pech rausgerechnet. Ja. Carlos Sainz fühlt sich wohl und fährt da ja eifrig und befreit um seine Zukunft. Keine Ahnung, eigentlich meinte er ja, die ganzen Verhandlungen und alles, was damit zusammenhängt, blockiert ihn langsam schon ein bisschen im Kopf. Er will sich entscheiden, er will dieses Thema jetzt endlich mal loswerden. Vielleicht ist es ja schon losgeworden, es ist noch nicht öffentlich bekannt geworden und ist dann entsprechend befreit aufgefahren oder vielleicht lief es einfach besonders gut für ihn in Österreich. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall ein definitiv auch verdienter dritter Platz.
Ja.
Gratulation dazu.
Ja, was können wir festhalten? In der Weltmeisterschaft hat sich Max Verstappen trotz dieses Zweifelhaften, jeder darf das natürlich bewerten, wie er will, schreibt uns auch in die Kommentare gerne, was er von dieser ganzen Geschichte haltet. Hat Verstappen eurer Sicht irgendwas falsch gemacht? War es eher die Schuld von Norris? Haben beide einfach übers Ziel hinausgeschossen? Seid ihr überhaupt froh, dass George Russell gewonnen hat und dass es jetzt unabhängig davon, ob er jetzt Glück hatte oder nicht, endlich mal kein McLaren und kein Red Bull ganz oben steht? Ich fand es sehr cool, dass endlich mal die deutsche Hymne wieder gespielt wurde. War ja,
das stimmt.
Genau, wegen Mercedes als Konstrukteur. Das war natürlich sehr, sehr cool. Aber in der Weltmeisterschaft, Max Verstappen mit dem Platz 5, den er sich ja geholt hat, genau, hat er ja 10 Punkte. Das wäre noch zu Schumacher-Zeiten, wären das noch ja, die ein Punkte Sieg für einen Sieg gewesen. Ja.
Damals.
Und hat er sich gleich mal 10 Punkte von Norris und auch von Leclerc in der Wertung abgesetzt. Sainz hat auf ihn aufgeholt und der Fünfte in der Wertung ist Pérez, der hat nicht auf ihn aufgeholt, weil er trotz allem, was Max da gemacht hat, trotzdem hinter ihm und zwar nicht zu knapp hinter ihm.
Und das stinkt mir tatsächlich am allermeisten. Ja. Er hat wirklich sich wirklich nicht mit rumbekleckert, hat wirklich auch, also ich denke bei uns beiden definitiv, aber laut eigener Aussage übrigens auch bei Lando Norris einen Haufen Respekt verloren. Lando Norris hat gemeint, ja, also befragt, ne, nach dem Rennen in einem Interview wurde er dazu befragt, was er denn davon hält. Und er meinte dann auch so, naja, wenn der Max jetzt nicht einsieht, dass er da was falsch gemacht hat, dann verliert er wirklich eine ganze Ecke Respekt für ihn. Und natürlich sieht ein Max Verstappen nie irgendwas ein, dass er irgendwas falsch gemacht hat.
Schauen wir mal, vielleicht kommt es ja doch dazu. Er hat ja zumindest mal gesagt, also an dem Tag, als es passiert ist, also heute werden wir bestimmt nicht mehr reden. Das kann natürlich so wie er bisher aufgetreten ist, auch einfach nur heißen, auch in der Zukunft werden wir nicht darüber reden.
Schauen wir mal.
Also,
Also Fehler zuzugeben ist jetzt keine große Stärke von Formel-1-Fahrern, muss man natürlich auch sagen.
Das ist generell so,
winzige Fehler ist ein Zeichen von Schwäche. Ja. Das kann man im Umfeld auch nicht bringen.
Das ist nicht Max Verstappen exklusiv.
Genau. Lass mir noch ein, zwei Sätze sagen zum Rennen allgemein. Es gibt bemerkenswerte Dinge, die sollten wir zumindest erwähnt haben, auch wenn der Podcast schon viel zu lang ist. Das Sprintrennen an diesem Wochenende war wirklich ziemlich lahmarschig, ja, da ist nicht viel passiert, außer der einen Szene eben um Max Verstappen und beide McLaren-Piloten, gut. Es ging aber super, super eng im Qualifying zu. Wir haben es zuvor auch schon thematisiert und auch mehr oder weniger prophezeit. Also auch unsere Wahrsagerqualitäten, Sebastian, werden stetig besser.
Besser, ja.
Es war das engste Qualifying oder zumindest im Q1 aller Zeiten in der Formel 1. Zwischen Platz 1 und Platz 20 lagen 0,798 Sekunden. Ja. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also so eng und kompetitiv geht's dazu. Und
noch besser, zwischen 1 und 19 0,5 nur, weil Joe als 20. extrem langsam war im Vergleich zum Rest. Ja. Also die schnellste Zeit in Q1, 1,05,336. Die schnellste, die zweitlangsamste Zeit von Sargent, 1,05,856. 0,5 von 1 bis 19, verrückt.
Wirklich irre. Die Lösung des Track-Limits-Problems, über das wir auch gesprochen hatten in der Vorschau, hat sich auf jeden Fall bewährt, glaube ich. Auch das sollte man festhalten. Diese zwei Streifen an Kies haben sich wirklich bewährt. Ich glaube, es gab in Kurve 9 und Kurve 10 keinen einzigen Track-Limit-Verstoß, wenn mich nicht alles täuscht.
Das waren ja die großen Problemkurven bisher, ja.
Ja, genau. Das nach Kurve 6 von Oscar Piastri war auch ein bisschen eine Anomalie. Auch da gibt es diesen Streifen, diesen Kiesstreifen oder überhaupt ein richtiges Kiesbett, glaube ich. Und er ist da minimal mit dem Hinterreifen in den Kies gekommen. Das hat aber schon gereicht, dass er wirklich mit allen vier Reifen wenige Millimeter über der besagten Linie war. Und ja, wäre Oscar Piastri am Sonntag nicht von Rang 7 gestartet, sondern von Rang 3, auf den er sich eigentlich qualifiziert hätte, Ich denke, der hätte das Ding gewonnen. Ja, das oder hätte, er hätte vielleicht mit Lando Norris zusammen in Max Verstappen aufgemischt vorne. Hätte natürlich auch passieren können.
Da aber, können wir uns ja, also ja auf jeden Fall für auf Silverstone freuen, denn das ist das Heimrennen von Russell, Lewis Hamilton, Piastri und Lando Norris. Ja, wobei Piastri nicht, der ist nicht, der ist Australier, stimmt, ja, danke. Aber zumindest mal vom Team.
Gewissermaßen Alex Albon, der ist ja Teil Brite.
Ja, vom Team zumindest, McLaren, irgendwo auch von Mercedes, weil die sind zwar, Mercedes natürlich deutsch, aber das Werk ist in Großbritannien. Also das ist recht lustig und das wird bestimmt auch sehr, sehr spannend. Und da gab es ja auch, ja, das ist dann eine Sache für die Vorschau, sonst eskaliert es hier komplett. Auch einige Duelle, nicht zuletzt 21 Hamilton und Verstappen mal wieder. Das können wir natürlich da auch noch mal kurz in der Vorschau rekapitulieren.
Das werden wir auf jeden Fall in unserer nächsten Folge. Das ist nicht die Vorschau auf den Grand Prix von Großbritannien. Die nächste Folge, meine Lieben, ist natürlich die Fahrerbewertung. Wir werden alle 20 Piloten auch noch mal genau unter die Lupe nehmen, ihre Leistung am Sprintwochenende in Österreich im Detail beleuchten und auch bewerten natürlich. Da werden wir, dazu kam es jetzt in dieser Episode hier gerade wirklich nicht mehr, über die großartigen Leistungen sprechen der beiden Haas-Piloten. Nico Hülkenberg ganz stark tatsächlich, Kevin Magnussen auch. Beide Alpine-Piloten haben nicht nur für sehenswerte Duelle gesorgt, sondern auch wieder Zählbares geholt. Es gab viele Sieger, viele Verlierer. Alles im Detail, wie gesagt, in der nächsten Episode. Die werden wir, naja, so zeitnah, wie wir es schaffen, auf jeden Fall hier hochladen, euch präsentieren. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr auf YouTube guckt, ihr wisst, abonnieren, die berühmte Glocke, ihr kennt das Spiel. Ansonsten, wenn ihr unseren Podcast hört, abonniert ihn auch gerne dort, lasst uns da eine Bewertung, alles hilft, damit wir hier wunderschönen Content für euch, weiter machen können. Das machen wir sehr gerne und ihr wisst, mehr Formel 1 ist mehr gut. Unsere Mission ist es, euch mehr Formel 1 zu bieten, mehr Einblicke, mehr Meinung. Dafür sind wir da und ja, von meiner Seite aus war es das für diese Episode. Ich wünsche euch das Beste. Wir hören und sehen uns in den Fahrerbewertungen. So.